Radio Potsdam. Smürek trifft.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Smürek trifft auf Radio Potsdam. Ich bin heute im oder am Waschhaus und nur ganz wenige in Potsdam denken dabei an das Wäschewaschen. Der große andere Teil denkt an Musik, Lesungen, Veranstaltungen, Live-Konzerte. Und in diesem Jahr aus bekannten Gründen etwas oder sogar erheblich reduziert. Aber ich habe heute eine Musikerin hier, die etwas hat. Die hat nämlich hier bereits öfter Konzerte gegeben, ist öfter hier aufgetreten und hat sich deshalb auch gewünscht, dass wir unsere Sendung hier aufnehmen. Und ich begrüße sie herzlich. Sie ist Liedermacherin, Musikproduzentin und Sängerin, hat ein eigenes Label. Erst war sie Kleingeldprinzessin, dann Dota und die Stadtpiraten. Jetzt Dota, willkommen. Dota, willkommen.
Hallo.
Schön, dass du dir für die Sendung Zeit nimmst. Welche Erinnerung hast du an das Waschhaus?
Wir haben von den letzten beiden Live-Programmen hier Premiere gehabt. Und das war beide Male, ein bisschen zittrige Knie und so Sprung ins kalte Wasser, aber gut besucht und sehr herzlich aufgenommen von der Hörerschaft. Also aufregende Erinnerungen ans Waschhaus.
Das ist doch schön. Dann sind wir ja hier genau richtig. Du bist ja in Berlin aufgewachsen, von hier aus gesehen auf der anderen Seite der damaligen Mauer. Wie hast denn du Potsdam damals wahrgenommen? War das was Greifbares?
Die Mauer fiel, als ich 10 Jahre alt war. Und dann, ich war das ja gewohnt, in West-Berlin so ohne Umland quasi zu leben. Und das merkst du ja gar nicht so. Du hast ja eh kurze Wege und einen kleinen Bewegungsradius für dein selbstständiges Tun mit 9 oder 10 Jahren. Und dann fiel die Mauer und dann war ich halt 11, 12 und so beginnender Teenager. Und das ist ja nun die Zeit, wo man nicht mehr unbedingt jedes Wochenende was mit den Eltern unternehmen möchte. Und meine Eltern wollten ab diesem Zeitpunkt ständig ins Umland fahren. Sie wollten immerzu nach Potsdam fahren und irgendwelche Schlösser und Kirchen angucken. Und ich war ein bockiger Teenager und hatte da absolut keine Lust zu. Und ich wurde ständig mitgeschleift auf so Ausflugswochenenden, wo ich lieber was mit meinen Freunden hätte machen wollen. Das waren so meine ersten Potsdam-Eindrücke. Und später habe ich selber gesehen, dass es wirklich sehr, sehr schön ist und so viel Wasser. Und ach, immer wenn ich hierher komme, denke ich, warum wohne ich nochmal in Berlin? Warum bloß?
Tja, das Frage kann ich jetzt leider nicht beantworten. Wir haben ja in diesem Monat die Ausstellung 30 Jahre Tag der Deutschen Einheit hier in Potsdam. Die einzelnen Bundesländer präsentieren sich vor über 30 Jahren. Weißt du noch, wo du da warst, als die Mauer gefallen ist? Und wie du das wahrgenommen hast?
Ich war ja noch ziemlich Kind. Genau, ich war gerade 10 geworden und es kam halt diese Nachricht im Radio und dann haben meine Eltern den Fernseher angemacht und konnten es gar nicht fassen und haben uns Kinder dann mitgenommen zum Brandenburger Tor und dann waren wir irgendwie so da im Gemenge, im Jubel. Und ich kann mich daran aber tatsächlich nicht erinnern. Sie haben mir es mehrmals erzählt, aber ich kann mich an diese, dort gewesen zu sein, eigentlich nicht selber erinnern.
Das ist dann auch schon eine Zeit zurück und in dem Alter ist es auch nicht selbstverständlich, dass man sich erinnert.
Aber mein Bruder hat da gleich an dem Abend da irgendwie so ein Stückchen aus der Mauer rausgepickt.
Okay. Ost-West, viele sagen jetzt 30 Jahre später, ich kann es nicht mehr hören, denk doch mal über Nord-Süd nach oder über irgendwas anderes. Wie geht dir das? Ist das für dich noch ein Thema?
Naja, wie gesagt, ich bin in West-Berlin aufgewachsen. In meinem direkten Umfeld gab es niemand, der irgendwie eine gebrochene Erwerbsbiografie hatte, für den das irgendwie für sein berufliches Tun oder so direkte Konsequenzen hatte. Und logischerweise für alle Leute in der ehemaligen DDR hat das einen riesigen Einschnitt bedeutet. Und ich finde nicht, dass wir aufhören können, darüber zu reden, denn es ist ja immer noch viel übrig. Also ich habe neulich im RBB mal so eine interessante Statistik darüber gesehen. Ich glaube, das war eben so vor einem Jahr ungefähr zu 30 Jahren Mauerfall, dass immer noch die Ostdeutschen nur 10% des Vermögens vererben, was in Westdeutschland vererbt wird. Und diese ganze Rückgabe vor Entschädigungssache, dass wahnsinnig viele Leute aus ihren Häusern verdrängt wurden und so. Und Leute ja auch gar nicht die Möglichkeit hatten, da über Generationen Geld anzusparen. Und dass natürlich auch wirklich viel mehr entnazifiziert wurde und Leute aus hohen Posten verdrängt wurden und so, was in Westdeutschland nicht passiert ist, das spielt immer noch eine Rolle. Und entweder wir führen halt in diesem Land endlich eine vernünftige Erbschaftssteuer ein, die halt auch mal tatsächlich ein bisschen Chancengleichheit herstellt. Ich glaube, man bräuchte nur so ein richtig gutes Wort dafür, so ein ganz positives. Ich glaube, Erbschaftssteuer ist einfach, es klingt zu negativ. Man müsste sowas wie endgültige Entlastung oder so nennen. Weil ich meine, die Vorstellung, sich irgendwie bis zum Tod die Taschen voll zu stopfen, damit die Kinder möglichst viel erben können, es tut auch den Kindern nicht gut. Dann werden die so wie Donald Trump. Und denken keine ihrer Handlungen muss Konsequenzen haben, weil sie haben immer was, worauf sie so zurückfallen können. Ich glaube, es spielt eine große Rolle. Also, war jetzt ein kleiner Ausflug. Ich glaube, das Thema ist eigentlich nicht durch. Und eine Freundin von mir kommt aus Kleinmachnow, die hat mir erzählt, die ist da zur Grundschule gegangen. Und nach der Wende haben irgendwie von 30 Kindern in ihrer Klasse, sind 25 Familien, mussten wegziehen, weil halt Leute kamen und die Häuser beansprucht haben. Ja, das ist halt...
Dann gibt es ja noch die Debatte zum Thema Führungspersönlichkeiten. Ne? Nur ganz wenig Ostdeutsche sind auch in Führungsverantwortung. Ich glaube nur 2-3% insgesamt. Also das ist ja auch so eine Thematik, die man nochmal überdenken kann.
Ja, und ich glaube auch, ja, ich weiß nicht, so was ist Gerechtigkeit und was kann man irgendwie ausgleichen und wo kann man da gleiche Chancen schaffen, aber man kann es nicht unter den Tisch fallen lassen, dass es einen krassen Unterschied macht. Also einfach was die familiären Ressourcen angeht und so weiter.
Wie schnell merkst du, woher der Mensch kommt, den du gerade kennengelernt hast?
Ich weiß nicht. Lustigerweise gehen recht viele Leute davon aus, dass ich aus dem Osten käme.
Also, warum?
Gut, wenn man sagt Berlin, ist es ja auch erstmal noch ziemlich unbestimmt. Dann gibt es halt so ein Gerhard Schöne-Zitat in einem Lied von mir. Und dann, das erwähne ich auch oft. Das
ist Liedermacher aus der DDR, ne?
Ja, ich dachte, das braucht man gar nicht erklären, weil er wirklich sehr bekannt war. Wenn man sagt, der Jule wäscht sich nie, da weiß man, wo die Leute aufgewachsen sind. Und ich hatte aber... Dann, als ich so ausgezogen bin, so mit Anfang 20, hatte ich eine Mitbewohnerin aus Ost-Berlin. Und das hat mich sehr geprägt. Ich habe dann irgendwie über sie viele Autoren und viel Musik kennengelernt und ja, aus einem anderen Land, was mir neu war alles.
Und nochmal zur Frage, wie lange brauchst du? Also hast du ein Gefühl für?
Ja, ich habe da schon ein Gefühl für, ja.
Was würdest du sagen, wo ich herkomme?
Ich würde sagen, aus dem Osten.
Und die Frage natürlich, woran machst du es fest? Aber das ist vielleicht tatsächlich Dialekt?
Ja, Dialekt spielt natürlich eine große Rolle, weil in West-Berlin wurde ja wirklich sehr wenig Berlinert und gerade so im Brandenburger Umland viel mehr. Ja, und dann Haltung. Ich weiß nicht, gerade es gibt so einen ostdeutschen Pragmatismus, den ich ganz toll finde und der irgendwie schnell durchklingt.
Jetzt klingt was anderes, nämlich deine Musik. Wir haben uns was ausgesucht, wir hören jetzt mal was und es geht gleich richtig zur Sache. Ne? Ein schöner Titel jetzt als erstes.
Ja, man muss sagen, das klingt in der ganzen Corona-Sache, klang das jetzt komisch mit, wir haben die Katastrophe kommen sehen, weil es da ja schon um eine andere Katastrophe geht und man konnte dann an der aktuellen Katastrophe nicht so recht vorbeihören. Aber jetzt spielen wir es wieder.
Und das heißt?
Raketenstart.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Hier ist Radio Potsdam, hier ist die Sendung Smürek trifft, heute mit Liedermacherin, Musikproduzentin und Sängerin Dota. Du hast Medizin studiert und das Studium auch abgeschlossen. Warum bist du heute Musikerin und nicht Hausärztin, eigene Praxis, viele Patienten?
Weil ich die Musik liebe. Weil ich wahnsinnig gerne singe und Gitarre spiele und schreibe ja auch. Also ich schreibe auch gerne, wobei das auch mehr Arbeit ist, glaube ich, als alles andere. Aber ich probe gern mit der Band, ich stehe gern auf der Bühne, alles daran. Und wenn du jetzt als nächstes fragen wolltest, warum ich denn dann Medizin studiert habe, ich habe erst Medizin studiert und als ich schon relativ weit war, habe ich überhaupt erst angefangen, Gitarre zu spielen. Und dann hat sich das so ergeben, dann habe ich während des Studiums schon, konnte ich dann schon von der Band leben und dann musste ich mich halt irgendwie entscheiden, als ich fertig war.
Wie ist es, wenn im Flugzeug oder im Zug jemand umkippt und jemand ruft, ist hier irgendwo ein Arzt, stehst du da auf?
Ja, mache ich. Ich habe mich jetzt auch zu Beginn der Corona-Krise ganz brav bei Vivantes gemeldet, weil ja irgendwie der Aufruf rausging an die medizinisch vorgebildete Bevölkerung, dies zu tun. Und wenn es heißt, hier bewusstlose Person ist ein Arzt da, dann gehe ich schon hin und klopfe das Herz, weil ich natürlich hoffe, dass jemand anders da ist, der mehr drinsteckt im Fach. Aber klar, ein paar Sachen weiß ich und ich habe auch schon mal reanimiert und okay. Aber meine größte Angst ist, dass das mal bei einem Konzert passiert und ich da so plötzlich die Rolle wechseln muss und damit total überfordert bin und dann auch noch irgendwie so viele Augen auf einen gerichtet. Ah, ja, ja.
Ja, verstehe. Dann drücke ich mal den Daumen, dass das nicht passiert. Du hast dich zum Glück für unsere Ohren für die Musik entschieden. Erzähl mal, wie du zur Musik gekommen bist. Waren deine Eltern musikalisch?
Mein Vater ist musikalisch. Meine Mutter hört nie Musik. Absolut nie, würde ich sagen.
Absolut nie.
Also sie erzählt mir dann immer, dass sie mal Lieder gehört hat, also muss sie dann wenigstens das mal gehört haben. Aber ich war noch nie dabei, glaube ich, als sie Musik gehört hat. Ich habe ziemlich spät angefangen, Gitarre zu spielen, so mit 20. Aber ich bin schon früher zum Bandmusik machen gekommen, weil ich meine Zeit lang Saxophon gespielt habe. Super schlecht, also es ist auch gut, dass ich es wieder aufgehört habe. Aber damit habe ich halt angefangen in so einer Schülerband und dann später in so einer, Studentenband oder wie auch immer, mitzuspielen. Und so dieses gemeinsame Proben, Arrangieren, das zusammen Stücke erarbeiten, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dann ging diese Band auseinander, in der ich damals Saxophon gespielt habe, 8 hieß die. Und ich war ganz bestürzt darüber, weil ich dachte, jetzt werde ich wahrscheinlich nie wieder in einer Band spielen. Und dann dachte ich, gut, schreibe ich jetzt halt selber Stücke. Es war schon so für mich der Motor zu Musik machen, dass ich so gerne wieder mit einer Band gemeinsam spielen wollte. Und auch wenn wir jetzt das Interview alleine machen und ich die meisten Interviews alleine absolviere, liegt es vor allem daran, dass meine Bandmusiker alle so ungerne Interviews geben. Aber eigentlich ist es von Anfang an ein Bandprojekt und kein Soloprojekt. Also ich spiele auch mit dem gleichen Schlagzeuger und Gitarristen zusammen seit 2003.
Am Anfang hast du auch ziemlich viel auf der Straße gespielt, ne? Und dadurch ist dieser Name Kleingeldprinzessin entstanden, ist das richtig?
Eigentlich waren das nur 2 Sommer, 2002 und 2003, aber da kam der Name irgendwie auf und dann, da habe ich so die ersten Stücke ausprobiert und dann ist dieser Name einfach wahnsinnig kleben geblieben. Und klar, seit es für mich möglich ist, auf Bühnen zu spielen, das macht mir wesentlich mehr Spaß, vor allem, weil man auf der Straße nur laut oder sehr laut singen kann, aber auf gar keinen Fall leise. Und ich finde es sehr schön, auf der Bühne mit Mikro singen zu können und Dynamik zu haben. Und ja.
Die Bühne ist ja auch nochmal so ein bisschen Legitimation und Unterstützung. Wie ist das, wenn man auf der Straße, braucht man da viel Überwindung? Also man stellt sich da einfach an die Fußgängerzone, keine Ahnung.
Auf jeden Fall, man braucht viel Überwindung und man spielt ja in erster Linie vor Leuten, die jetzt das gerade nicht wollen. Beim Konzert ist ja viel einfacher gleich. Also alle, die da hingekommen sind, extra deswegen da hingekommen. Also es war eine schwere Schule.
Was hast du gelernt?
Ich habe gelernt, Leute zu unterhalten und dafür zu sorgen, dass sie der Musik was abgewinnen können, selbst wenn sie mit der negativsten Einstellung da hingekommen sind. Also gelingt natürlich nicht immer, aber manchmal gelingt's. Und wenn man die Überzeugungskraft gewonnen hat, dann ist, wie gesagt, alles danach auf der Bühne ein Spaziergang.
Du liebst südamerikanische Musik? Woher kommt denn die Liebe?
Ich hatte einen, also es gab so einen brasilianischen Freund der Familie, der hat lange bei uns gebabysittet. Und der hatte uns so Kassetten, so Mixkassetten gemacht mit viel Tom Jobim und Chico Buarque und so. Genau, das habe ich rauf und runter gehört, bis ich es auswendig konnte, obwohl ich kein Wort Portugiesisch sprach. Und ich wollte unbedingt dann nach Brasilien gehen und die Sprache auch lernen und verstehen, was ich denn da eigentlich schon den Silben nach singen kann. Und das habe ich dann 2003 gemacht und habe in Fortaleza auch einen Komponisten kennengelernt, Danilo Guilherme, und mit dem zusammen ein Album aufgenommen. Und das war eine tolle Schule. Ich habe da ganz viel gelernt über Arrangieren und auch sehr viel Gitarre spielen gelernt. Und es prägt mich auch so nach wie vor. Also wenn ich Zeit habe, um Gitarre zu üben, dann übe ich immer so dies und das. Und früher oder später komme ich immer dahin, so Bossa Nova Sachen zu üben, weil, ich weiß nicht, das ist so das Akkordvokabular, was mich am meisten anspricht. Und
du hast dann demzufolge auch richtig gut Portugiesisch lernen wollen und auch können. Kannst du mal sagen, Radio Potsdam ist wunderschön, weil es hier so viel Wasser und so viele Parks gibt auf Portugiesisch?
Potsdam é muito bonito porque tem muitos parques e muita água, os lagos. E é lindo.
Wunderschön. Das ist ganz fantastisch. Das ist auch wirklich eine schöne Gegend. Südamerika und auch Portugal natürlich auch. Du warst eine Zeit lang, da hast du ja auch gerade schon gesagt, was gab es für dich sonst noch so zu entdecken? Du hast da studiert, glaube ich, auch ein bisschen in Brasilien, ne?
Genau. Ich habe dann einen Teil des Studiums dort gemacht. Ich einmal in Fortaleza und dann nochmal später in São Paulo. Da habe ich dann teilweise mit den gleichen Musikern, mit denen ich in Fortaleza schon zusammengearbeitet hatte, habe auch bei denen gewohnt und so. Auch nach wie vor ist da eine Freundschaft. Und genau, und habe dann eben in São Paulo auch nochmal ein Album aufgenommen. Dann sogar richtig mit Stargast, nämlich Chico César hat auch was mitgesungen, der in Brasilien sehr bekannt ist. Und ja, das hat sich irgendwie alles sehr schön ergeben.
Gibt es irgendwas, was wir in Deutschland an mentalen Dingen aus diesen Ländern importieren können? Gibt es irgendeine Zutat für ein gutes Lebensgefühl, was du da erlebt hast? Also wenn man so an Rio denkt, ja, so dieses Copacabana-Lebensgefühl, das ist ja sowas, was viele wahrscheinlich kennen. Und auch so diese Mentalität, dieses mehr Tanzen vielleicht, keine Ahnung.
Ja, mehr Tanzen vielleicht. Ja, ich weiß nicht, alles, was mir jetzt einfällt, klingt irgendwie sehr klischeehaft von nicht so viel meckern und sich beschweren vielleicht und so.
Bisschen leichter.
Aber ja, und ich, das mag ich zum Beispiel auch an brasilianischer Musik so sehr. Manchmal sind es tief traurige Texte und dann ist die Musik so leicht und so beschwingt, dass man da gar nicht drauf kommen würde, wenn man jetzt den Text nicht versteht, was da besungen wird. Also gerade bei so älteren Sambas.
Ja. Wie geht's dir, wenn du in das aktuelle Brasilien schaust, brennender Regenwald, Bolsonaro und so weiter?
Bolsonaro ist das Schlimmste, was diesem Land hätte passieren können. Und es ist eine Riesentragödie. Und also man möchte die immer so auslachen, so diese Idioten, so Trump und Bolsonaro, aber sie richten so viel realen Schaden an. Eigentlich ist Satire gar nicht mehr das Mittel, mit dem man da weiterkommt. Ich konsumiere sehr viel Satire, weil es auch so ein bisschen aus Verzweiflung, aber auch weil mir das, ich weiß nicht, Satire ist so ein bisschen wie mein täglich Brot im Medienkonsum. Aber ich merke, eigentlich ist es Quatsch, weil es ist schon so weit darüber hinaus, einfach immer nur zu sagen, wie lächerlich es ist, was sie sagen und wie verlogen. Aber, also wie gesagt, Trump oder Bolsonaro, sie richten so viel Schaden an. Und ja, mir fällt dabei immer wieder ein, wie sehr wir uns freuen sollten über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Weil ich glaube, mit so einer halbwegs zuverlässigen journalistischen Arbeit, die von einer breiten Menge der Bevölkerung konsumiert wird. Natürlich, ich will jetzt nicht sagen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk das Perfekte ist, so wie er ist. Und da gibt es bestimmt auch ganz viele Fehler und sie sollten es noch besser machen. Aber
weil wir ja auch im Privatradio sind gerade.
Aber wie auch immer, eine journalistische Arbeit, die wirklich Hand und Fuß hat und unabhängig ist von wirtschaftlichen Interessen und Werbung und so weiter. Das ist so die Versicherung gegen diese manipulativen, autoritären Typen. Weil, also, Bolsonaro hat so viel Wahlkampf gemacht, so über WhatsApp-Gruppen und so Fake News da eingeschleust und die so ein irgendwie zuverlässiger Journalismus hat einfach erreicht zu wenig Leute. So dass es da nicht das Gegengewicht gibt in der so eine Gegendarstellung. Und ich denke, das ist in USA auch ein großes Problem an der Medienlandschaft, was dann überhaupt die Wahl von solchen Leuten ermöglicht.
Medienvielfalt ist bei uns sehr wichtig und ein sehr hohes Gut, das stimmt. Wir hören Musik wieder, von dir ausgesucht, diesmal ein sehr schönes Duett.
Wir hören von meinem aktuellen Album eine Gedichtvertonung von einem Text von Mascha Kaliko. Der Text heißt Für einen und ich singe gemeinsam mit Max Prosa.
Hören Sie zu, es geht um das Meer. Ja.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Bei mir ist Dota Kehr. Hier ist Radio Potsdam und die Sendung Smürek trifft. In der September-Ausgabe ist es sehr musikalisch, denn ich habe eine wirklich gute Liedermacherin bei mir. Hallo zurück, Dota.
Hallo.
Wir haben seit Anfang März ja eine Art Ausnahmezustand. Was geht dir durch den Kopf, wenn du die Menschen in den letzten Monaten so beobachtest?
Also es gab natürlich die, also es ist ja schwer im angesichts von der Pandemie, die Menschenleben kostet, dann so von den positiven Seiten zu sprechen. Aber zumal ich glücklicherweise jetzt keine Angehörigen an Corona verloren habe, fallen mir in meinem alltäglichen Leben dann eher so diese positiven Aspekte auf. So die viel erwähnte Entschleunigung fand ich eigentlich ganz gut. Also irgendwie merken ja gerade wahrscheinlich alle, man muss nicht unbedingt Fernreisen machen. Das Leben ist jetzt nicht schlechter dadurch, wenn man das nicht kann. Und so diese Zuverlässigkeit, so in Osterferien waren einfach alle zu Hause. Es war so wie in so einer Sitcom. Man ist rausgegangen einkaufen, man musste vorm Laden anstehen und alle hatten super viel Zeit und haben sich unterhalten und man traf immer die gleichen Leute. Es war so ganz nachbarschaftlich. Es gab so wenig Touristen, was sehr auffällt in Kreuzberg, wo ich wohne. Das war auch ein sehr angenehmer Aspekt. Und dann, was mir auch gut gefallen hat, war, wie Leute in den Parks so viele so Fitnessübungen gemacht haben, die sie sonst wahrscheinlich in irgendwelchen Gruppen oder Studios machen. Und wenn es jetzt nur ein Einzelner machen würde, wäre es dem vielleicht auch peinlich. Aber dadurch, dass alle irgendwie so Hampelmänner, Sit-Ups-Dingers und so gemacht haben, das fand ich irgendwie ganz schön.
So ein bisschen aus China, ne? Da haben die das ja schon vorher gemacht, also viel in Parks, so Übungen und Sport. Du bist Musikerin, ich würde mal tippen, du warst auch besonders betroffen vom Runterfahren, Zumachen, Absagen, stimmt das?
Ja, ich bin es nach wie vor. Also ich glaube, es wird auch in der ganzen Konzert- und Unterhaltungsbranche noch ziemlich lange vorhalten, dieser Effekt. Und ich bin sehr froh, dass es Veranstalter gibt, die jetzt sich Gedanken machen, Hygienekonzepte entwickeln und gucken, wie man das irgendwie verantwortungsvoll umsetzen kann, dass trotzdem Konzerte stattfinden. Gerade Open Air, denke ich, also alles, was ich bisher gespielt habe, hatte ich auch den Eindruck, das ist so unter Infektionsschutzgesichtspunkten total gut durchdacht. Und Und zum Glück kann man jetzt im Sommer wieder spielen. Es ist sehr viel ausgefallen für mich. Im April, Mai, Juni sicher 25 Konzerte oder so. Und ja, ich blicke schon ein bisschen ängstlich jetzt so in den Herbst. Und klar, mache mir da Sorgen, weil ich lebe nur davon, von Konzerte spielen. Aber da bin ich ja nicht mit alleine. Und immerhin bei den Bands gibt es auch noch ein paar andere Sachen, die... also kaufen noch ein paar Leute CDs oder ein T-Shirt oder es gibt noch ein bisschen GEMA für die ganzen Tontechniker oder Leute, die nur als Instrumentalisten mitspielen, ist es, glaube ich, noch schwieriger.
Sehr harte Zeit. Ja, ich war bei deinem ersten Konzert nach dem Lockdown im Nikolaisaal in Potsdam. Da durften nur ein paar Leute im Publikum sitzen und du und dein Bandkollege, ihr habt hinter so einer Plexiglasscheibe gespielt. Wie war denn das für dich?
Ja, das war seltsam, weil ich plötzlich das Gefühl hatte, das, was ich tue, ist wirklich sehr gefährlich. Ja, singen. Ja. Es hat sich schon komisch angefühlt. Auch komisch war, dass die ganzen Leute, die den Einlass gemacht haben, die hatten ja solche Kunststoffschutzschilde vorm Gesicht und waren ansonsten schwarz angezogen. Und man ist so durch, was möglicherweise durch Krimis, die im Fernsehen laufen, sehr darauf gepolt, dass das dann immer so Sondereinsatzkommandos sind, die gleich die Bühne stürmen werden. Stand, drückten sich dann immer so an der Tür im Halbschatten herum und gleich kriegt man so Polizeistaatgefühle dabei.
Das ist ein GSG 9 Konzert, ne? Genau. Kommen wir mal zu deinen Liedtexten. Kannst du kurz beschreiben, wie das bei dir ist? Wie kommst du zu den Ideen?
Macht durch Beobachtung im Allgemeinen, äußere und innere. Ich glaube, gerade so manchmal so ein bisschen schonungslos mit den eigenen Sentimentalitäten und Befindlichkeiten so ins Gericht gehen und manchmal, oder nicht ins Gericht gehen, die einfach so ein bisschen analytisch so runterbrechen, das macht mir Spaß. Oder, naja, klar, auch natürlich einfach Beobachtungen von gesellschaftlichen Entwicklungen und Zuständen, ja.
Wie viel von deinem Leben steckt da drin?
Also es gibt viele fiktive Geschichten, die einfach zusammengesponnen sind und es gibt andere, die sehr nah an tatsächlich empfundenen sind und ich möchte behaupten, dass man den Unterschied nicht hört.
Da kann ich nur auffordern, sich selbst davon zu überzeugen. Es ist wirklich ganz, ganz tolle Musik. Deine Songtexte handeln von Liebe, Beziehungen, aber auch von Politik und der Gesellschaft. So zum Beispiel vom Fluch des Schlaraffenlandes. Was ist denn der Fluch? Schlaraffenland klingt ja nicht nur in den Märchen unserer Kinder als was sehr Erstrebenswertes. Was ist der Fluch?
Ja, der Fluch ist die Trägheit, die damit einhergeht und die Quengeligkeit, wenn dann irgendwas mal nicht ganz perfekt ist und die nicht mehr den Espresso Macchiato gibt, sondern nur noch die normale Kaffeebohne, keine Ahnung, irgendwie. Ja, der Fluch des Schlaraffenlands steckt in uns schon drin, weil hier so dieser Wohlstand, an den man sich so gewöhnt hat, da ist. Und es bedeutet dann nichts mehr. Also, dass man jetzt irgendwie ich weiß noch, für meine Oma so ein Ding war, dass man einen Kuchen mit echter Butter gebacken hat. Und ich meine, echte Butter, ja, klar, natürlich.
Was sonst denn?
Ja, und das soll jetzt gar nicht irgendwie nostalgisch klingen nach irgendwelchen früheren Zeiten, die ich selber auch nicht erlebt habe. Aber ich glaube, es ist gut, sich das ab und zu bewusst zu machen, auf welchem hohen Wohlstandsniveau wir dann hier irgendwie beklagen, dass irgendwie der eine jetzt noch mehr hat und der andere. Also klar, das ist ja auch, sagen die Glücksforscher ja immer, in den Ländern sind die Leute besonders unglücklich, wo der Unterschied besonders groß ist und man halt immer so einen sehr größeren Reichtum sieht.
Vergleich.
Ja, der Vergleich. Und also Deutschland hat auch eins der stärksten Wohlstandsgefälle in der entwickelten Welt. Aber
teilweise ist es doch Schlaraffenland, auch Deutschland, oder?
Ja klar, auf jeden Fall.
Und man ist träge und immer matt, ist so eine Textzeile aus deinem Song. Du würdest also auch sagen, dass das zu viel ein Killer der Zufriedenheit ist. Ne? Es nimmt einen ja dann irgendwie auch den Ansporn. Ne? Also wenn im Prinzip irgendwie immer alles da ist. Da gibt es diese ganz schöne Phase der Vorfreude ja kaum noch. Ne? Man hat es sofort, man kriegt es gleich, geht ja immer schneller.
Ja, und das ist, habe ich neulich auch drüber nachgedacht, das ist auch so ein Internetphänomen, dass diese Phase der Vorfreude so total verkürzt wird.
Also, aber sie ist wichtig.
Ja, also auch wie ein Brief schreiben und dann auf einen Antwortbrief warten. Das kommt uns völlig absurd vor. Das ist ja nun gar nicht lange her. Also vor 20 Jahren hat man das ja noch gemacht. Ich habe mein erstes Handy 2002 gehabt und vorher gab es keine SMS. Da hat man entweder angerufen oder wenn man jetzt irgendwie unterwegs war im Ausland, hat man mal eine Postkarte geschrieben. Und das ist eigentlich nicht schlecht, aber ich weiß auch, es gibt diesen Schritt zurück nicht. Diese zurück zu dieser Entschleunigung dauerhaft. Ich weiß nicht. Vielleicht kommt irgendwann der nachdem jetzt Corona sozusagen das öffentliche Leben in der Art lahmgelegt hat, vielleicht kommt der absolute Killer-Handy, technische Virus, der es komplett lahmlegt auf Jahre.
Dann verkaufen wir wieder Briefpapier.
Das wäre super interessant.
Ja. Es ist tatsächlich die Schnelligkeit, die wahrscheinlich auch so ein bisschen die Zufriedenheit in Anspruch nimmt. Ich kann mich noch erinnern, früher Kassettenrekorder, man sitzt irgendwie vorm Radio und hofft, dass man irgendeinen Titel mitschneiden kann. Wenn man ihn dann hatte, war es doch eine Riesenfreude. Heute geht das innerhalb von Sekunden und oft vergesse ich dann, dass ich das eigentlich gerade runtergezogen habe.
Ja, auf jeden Fall. Stimmt, was Musik betrifft, ist es ganz ausgeprägt. Früher hatte man halt die CDs, die man hatte und die konnte man hören und ansonsten Radio. Ja.
Jetzt kann man sich alles sehr schnell erfüllen. Aber wir haben gut über Musik gesprochen und darum hören wir auch wieder welche. Und zwar von Dota ausgesucht, von Dota sogar gesungen. Jetzt nehmen wir was.
Genau, was hier jetzt zu dem ganzen Digitalthema vielleicht ganz gut passt. Das Stück In der Hand.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Hier ist Radio Potsdam, hier ist die Musikerin Dota Kehr und hier ist Frank Smürek mit der Sendung Smürek trifft. Willkommen zurück zur letzten Runde. Wir wollen noch ein bisschen über deine Musik sprechen und es ist irgendwie schade, dass wir nur insgesamt eine Stunde haben, denn du hast so viele inspirierende Texte geschrieben, dass ich gerne mit dir über sehr viele Titel philosophieren würde, aber wir müssen uns jetzt konzentrieren. Nehmen wir doch den Titel, der schon relativ alt ist. Er heißt immer Die Anderen und ich zitiere mal ein paar Passagen. Immer die anderen, wie könnte es anders sein? Das schließt Sie und mich, liebe Hörer, selbstverständlich nicht ein. Tierversuche, ja, das finde ich ekelhaft und Kinderarbeit gehört auch abgeschafft. Massentourismus, Tierhaltung und Atomkraft, wir surfen uns ein super Sonderangebot und essen Schokoladen, Weihnachtsmänner für 29 Cent, trinken Kaffee, den keiner beim Vornamen kennt. Das sind doch immer die anderen. Du hättest es besser singen sollen, ich kann es nicht so gut, glaube ich. Aber woran liegt das, immer die anderen? Warum nimmt der Mensch sich selbst gern so aus der Verantwortung?
Naja, es ist ja immer so, dass man die eigenen Privilegien nicht so wahrhaben möchte und die Stelle, wo die eigenen Privilegien für andere negative Konsequenzen haben. Und ja, ich meine, ich glaube jetzt auch nicht so sehr dran, dass irgendwie so ein Parallelsystem von Fairtrade-Handel jetzt wirklich den ultimativen Segen bringen könnte. Genauso wie ich denke, so, ich will nicht, dass es so eine ökologische Landwirtschaft als Nische gibt, aber ich will in einer Welt leben, wo die allgemeinen Spielregeln so aufgestellt sind, dass sie fairer sind, dass sie fair sind. Mhm. Und letztlich sind es ja 1000 Schritte, von denen auch nicht alle hier gegangen werden können. Es muss eine arbeitsrechtliche, gewerkschaftliche Organisation in den Produktionsländern stattfinden und so weiter. Aber natürlich, sobald wir wissen, dass bestimmte Firmen unter unwürdigen Umständen produzieren, sollten wir die boykottieren und das meiden. Und wir haben diese ökonomische Macht, die wir haben, ist letztlich genauso groß wie unsere politische Macht als Wähler, wo ja auch jeder sagen kann, ach, was macht das für einen Unterschied, ob ich zur Wahl gehe oder nicht, und was macht es für einen Unterschied, ob ich jetzt das billige Fleisch gekauft habe oder die Schokolade oder was auch immer, oder den Kaffee. Ja, ich weiß nicht. Es ist ja ist ein Dilemma.
Ist es wohl. Es ist vielleicht auch insgesamt sehr komplex für den Menschen. Es ist ja auch ein hoher Anspruch, in allen Bereichen immer korrekt zu sein. Ne? Man müsste ja eigentlich dann auch bei jedem Produkt immer mal recherchieren und so ein bisschen gegen die Marketingaussagen der Unternehmen und Konzerne irgendwie, ja, sich selbst informieren. Und bei der Vielzahl der Dinge, die wir tun und haben, ist nicht leicht, glaube ich.
Absolut. Aber man muss sich trotzdem bewusst machen, dass man diese Macht hat, diese Macht als Konsument. Und ja, klar, es müssen noch mehr Sachen passieren, so wie auch Europa hat Afrika Freihandelsabkommen übergeholfen, wo man denkt, ja, da wundert ihr euch noch über die Fluchtbewegung. Also wenn Freihandel bedeutet, dass wir unsere hochsubventionierten Agrarprodukte dort abkippen können, jeden lokalen Markt kaputt machen. Und da ist schon viel Widerspruch. Irgendwie habe ich neulich in der Zeitung so eine schöne Formulierung gelesen, da wird irgendwie mit dem wirtschaftspolitischen Arsch eingerissen, was man mit den entwicklungspolitischen Händen irgendwie versucht hat aufzubauen.
Ja. Später im Songtext dieses Titels sagst du noch, die Zivilisation ist die ständige Vermehrung unnötiger Notwendigkeiten. Was vermehren wir deiner Meinung nach, was nicht notwendig ist?
Naja, also vor ein paar Jahren hättest du noch nicht gedacht, dass du irgendwelche Apps brauchst, oder?
Ja, stimmt, ja. Wird viel entwickelt, was wir eigentlich gar nicht kennen und dann irgendwie plötzlich brauchen.
Ne? Ja, plötzlich braucht es jeder.
Was wir nicht vermehren können, ist unsere Sendezeit, leider. Und deshalb ist jetzt schon Schluss. Das war die Zeit mit Dota Kehr, die Sonntagszeit zum Frühstück. Ich wünsche dir, liebe Dota, noch eine schöne Zeit hier in Potsdam. Und Ihnen, liebe Hörer, natürlich auch, wenn Sie Dota mal live erleben möchten, und das könnte ich durchaus sehr gut verstehen. Kann man dich bald nochmal erleben jetzt unter diesen Bedingungen? Geht das wieder? Wenn ja, wo?
Ja, jetzt sind wir gerade beim Waschhaus. Jetzt habe ich gerade hier mit dem einen vom Waschhaus darüber geredet, dass wir das jetzt mal ins Auge fassen für den Herbst. Natürlich dann mit reduziertem Publikum und so.
Ja. Also einfach mal auf der Seite vom Waschhaus mal gucken.
Oder auf kleingeldprinzessin.de.
Oder auf kleingeldprinzessin.de. Dota dann wieder, wenn alles gut geht, live im Konzert. Ich danke herzlich, wünsche einen schönen Sonntag. Wir gehen raus mit Dotas Musik. Hast du eigentlich so einen ultimativen Titel, also so einen Lieblingstitel? Oder wenn du nur einen deiner Titel spielen dürftest, dann wäre das, gibt's sowas?
Es wechselt so ein bisschen mit den Jahren, aber das Lied, was wir jetzt als letztes hören, ist für uns schon seit einiger Zeit so die Zugabe, ohne die uns oft die Leute nicht weglassen. Deswegen hören wir das jetzt. Das ist eins meiner ältesten Stücke und es gibt darin ein Zitat von Gerhard Schöne aus seinem Stück Unter dem Dach. Das ist mein Zimmer unter dem Dach. Und der Rest des Liedes ist aber von mir. Es heißt Alles du, alles du.
Den hören wir jetzt. Tschüss.
Radio Potsdam. Smürek trifft.